Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Konstantin Schreiber.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen am Sonntagabend.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Angesichts der Bilder aus Gaza ist es hier im rund 3000 Kilometer entfernten Deutschland kaum vorstellbar, dass dort immer noch 2 Millionen Menschen versuchen, irgendwie zu überleben. Laut Vereinten Nationen sind Hunderttausende weiterhin vom Hungertod bedroht. Zwar lässt die israelische Regierung inzwischen wieder einige Hilfslieferungen in das besetzte Gebiet, aber gleichzeitig setzt die Armee ihre Militäroffensive auch heute weiter fort. Damit wird die Versorgung der vielen Verletzten in den zum Teil völlig zerstörten Krankenhäusern inzwischen fast unmöglich. Sophie von der Tann über Ärzte, die trotz eigener Lebensgefahr versuchen, weiter Leben zu retten.
Ahmed Abdelwahid ist Arzt im Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt. Die Notaufnahme ist überfüllt. Sie seien nur 5 Ärzte und wenn es heftige israelische Luftangriffe in der Gegend gibt, würden bis zu 600 Verletzte innerhalb kürzester Zeit eingeliefert werden, erklärt der Arzt.
Hallo, wie geht es Ihnen? Was ist passiert? Wir haben einfach vor dem Haus gesessen, als auf einmal eine Bombe einschlug.
Der Mann hat Wunden von Schrapnellen. Auch kleinste Verletzungen, besonders in der Brust oder am Bauch, können sehr gefährlich sein, erklärt der Arzt. Das Problem? Im Medikamentenlager haben sie nur noch die Grundversorgung, wie Spritzen, Schmerzmittel, Infusionen.
Wir haben Entzündungen gesehen, die wir noch nie in unserem Leben gesehen haben. Aus manchen Wunden kommen Würmer. Denn wir haben keine Antibiotika, nichts, um die Wunden zu desinfizieren und nicht mal genug, um sie zu verbinden.
11 Wochen lang hat Israel alle Hilfslieferungen nach Gaza blockiert. Vor einigen Tagen wurde zum ersten Mal wieder minimal humanitäre Hilfe reingelassen. Doch bis jetzt ist kaum etwas in Gaza-Stadt und im Norden angekommen. Das Schifa-Krankenhaus, zum Großteil eine Ruine. Mehrmals seit Kriegsbeginn hat das israelische Militär das Krankenhaus angegriffen, das Gelände belagert. Der Vorwurf? Es befinde sich eine Hamas-Kommandozentrale darunter. Diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.
Als ich das Krankenhaus so gesehen habe, wurde ich sehr emotional. Die meisten von uns haben ihre Häuser verloren. Aber in diesem Krankenhaus habe ich in den letzten 5, 6 Jahren mehr Zeit verbracht als in meinem eigenen Haus.
Heute ist nur noch das Gebäude auf der linken Seite in Betrieb. Seine Arbeit hier bringe ihn oft in einen inneren Konflikt, sagt Ahmed Abdelwahid. Denn seine Familie habe Angst um ihn. Aber als Arzt sei es seine Pflicht, hier weiter zu helfen.
Ja, fragen wir nach bei Demian von Osten in Berlin. Wie einheitlich ist die Haltung der Bundesregierung angesichts dieser Lage in Gaza?
Heute ist es vor allen Dingen Außenminister Wadephul, der zur Haltung der Bundesregierung spricht. Er hat im ARD-Bericht aus Berlin erzählt, dass er fast täglich mit dem israelischen Außenminister in Kontakt ist. Und öffentlich sagte Wadephul, dass man von Israel wirkungsvolle Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen fordere. Es gibt ja zwar Hilfslieferungen, aber die sind nicht ausreichend bisher. Und angesprochen auf mögliche Maßnahmen gegen Israel, sagte Wadephul, Deutschland könnte sich daran beteiligen, auch wenn man über die konkreten Maßnahmen öffentlich nicht sprechen möchte. Deutschland muss ja so ein bisschen zweigleisig agieren. Einerseits ist unbestritten im politischen Berlin, dass Deutschland an der Seite Israels steht, wenn es um Israels Sicherheit geht. Aber es steht eben auch auf der Seite des humanitären Völkerrechts. Und das bedeutet eben, was die Blockade von Hilfslieferungen angeht, auch die israelische Regierung zu kritisieren.
Nun wird die internationale Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung immer schärfer. Führt das auch zur Bewegung innerhalb der deutschen Regierung?
Ja, diese Bewegung kann ich in dieser Woche in Berlin beobachten. Es gibt immer öfter Formulierungen, wo das Vorgehen der israelischen Regierung in Bezug auf die Hilfslieferungen als völkerrechtswidrig eingestuft wird. Und heute hat sich in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung auch der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein geäußert und gesagt, das Aushungern der palästinensischen Bevölkerung, das diene nicht der Sicherheit des Staates Israel. Das sind schon Äußerungen, die man vor einigen Wochen so noch nicht gehört hat.
Dankeschön, Demian von Osten in Berlin.
Sehr gerne.
Auch vergangene Nacht gab es massive russische Angriffe auf die Ukraine. Dabei sind mindestens 13 Menschen getötet worden. Der ukrainische Präsident Zelensky forderte die USA auf, sich zu äußern. Das Schweigen Amerikas und anderer Länder ermutige Putin nur. Wassili Golod in Kiew. Warum werden die Angriffe gerade jetzt so heftig, wo man mit dem Gefangenenaustausch doch gerade noch so hoffnungsvolle Bilder produziert hatte? Das scheint ja so gar nicht zusammenzupassen.
Der Austausch von Gefangenen sollte auch unabhängig vom Kriegsgeschehen betrachtet werden. Es gab seit Beginn des russischen Angriffskriegs immer wieder solche Austausche. Das ist etwas, was beiden Seiten wichtig ist. Und das ist vor allem etwas, worauf Familien sehnsüchtig warten. Denn sehr, sehr viele wissen gar nicht, ob ihre Ehemänner, Söhne am Leben sind und kommen auch zu diesen Austauschen und warten darauf und warten auf Informationen. Und es ist eben so, dass Russland militärisch, das sehen wir an diesem Wochenende, weiter die Ziele verfolgt, mit militärischer Gewalt die eigenen Kriegsziele zu erreichen, weil es, so wird es in der Ukraine gesehen, eben nicht ausreichend Druck gibt von Europa und von den USA, diesen Krieg einzustellen.
Tja, Stichwort USA. Wie geht man in der Ukraine denn mit den ständig wechselnden Botschaften aus den USA um?
Es ist natürlich niederschmetternd, einerseits Signale zu bekommen, dass, wenn man sich zu einer bedingungslosen Waffenruhe bereit erklärt, sie dann auch kommt und beide Seiten unter Druck gesetzt werden. Und in der Realität ist es aber aus ukrainischer Sicht so, dass nur die Ukraine unter Druck gesetzt wird und eben nicht Russland. Und deswegen bleibt den Menschen hier ja gar nichts anderes übrig, als darauf zu hoffen, dass die europäischen Staaten stärker durchgreifen, vielleicht auch das eingefrorene russische Geld der Ukraine zur Verfügung stellen, damit sie sich verteidigen kann damit und dass auch vielleicht die USA an einen Punkt gebracht werden, wo schärfere Sanktionen gegen Russland eingeführt werden, denn das ist am Ende alles, worauf sich alles aus ukrainischer Sicht dreht, dass man Unterstützung braucht, dass Russland unter Druck gesetzt werden muss, denn von selbst, das zeigt dieses Wochenende eben auch, wird Russland diesen Angriffskrieg nicht beenden.
Dankeschön, Wassili Golod in Kiew.
Danke.
Es sieht eigentlich so unspektakulär aus, das Siegertreppchen, auch im Hochleistungssport, aber ganz aus eigener Körperkraft. Hier raufzukommen ist für viele Sportlerinnen und Sportler ohne große Entbehrungen, Ausdauer und das ständige Überschreiten der eigenen Schmerzgrenze nur schwer zu schaffen. Aber was, wenn das alles nicht reicht und das letzte Quäntchen einfach fehlt? Warum dann nicht doch zu unerlaubten Mitteln greifen? Klar, es werden immer wieder prominente Dopingfälle bekannt, ob beim Radfahren, Schwimmen oder in der Leichtathletik. Aber es gibt viel mehr Fälle, als wir mitbekommen, wie Hajo Seppelt und Josef Opfermann nun exklusiv recherchiert haben.
Die nationale Anti-Doping-Agentur in Bonn. Sie soll Doper überführen, Sportbetrüger eigentlich klar benennen. Martin Hiller, Welt- und Europameister im Kanu, wurde, wie jetzt ARD-Recherchen aufdeckten, im vergangenen Herbst zwar des Dopings überführt und für 4 Jahre gesperrt, bislang war das aber nicht öffentlich bekannt. Denn entgegen den Bestimmungen im weltweiten Anti-Doping-Regelwerk hatte die NADA den Namen des Athleten nicht veröffentlicht.
Die NADA steht in der Anti-Doping-Arbeit in einem wichtigen Bereich für Transparenz, für Nachvollziehbarkeit und valide Entscheidungen ein. Allerdings beißt sich das im Moment mit dem geltenden Recht im Datenschutz.
Die NADA befürchtet rechtliche und damit finanzielle Risiken. Hintergrund ist ein noch laufendes Verfahren eines Amateurradsportlers bei der Landesdatenschutzbeauftragten in Nordrhein-Westfalen. Der Sportler hatte gegen die Veröffentlichung seines Falles Einspruch eingelegt. Dass Namen verurteilter Doper in zahlreichen Fällen verschwiegen werden, sorgt bei vielen Sportlern für Unverständnis. Es fehle ein Signal für mögliche Täter.
Die Abschreckung an sich finde ich schon wichtig, weil anderen Sportlern ja auch bewusst sein muss, dass wenn man was Verbotenes macht, dass man bestraft wird.
Nach ARD-Recherchen sind mindestens 18 Sportverbände, darunter Fußball, Leichtathletik und Radsport, in Deutschland von dieser Geheimhaltungspraxis betroffen. Wie die NADA jetzt erklärte, seien insgesamt 76 Namen von Dopern öffentlich nicht genannt worden.
Das ist aus Sicht der Anti-Doping-Bekämpfung natürlich untragbar und ein unhaltbarer Zustand.
Ob die Namen weiterer gedopter deutscher Sportler noch bekannt werden, ist ungewiss.
Wir schauen nach Venezuela, wo das Konterfei des autoritären Präsidenten Nicolas Maduro genauso fest zementiert scheint wie seine Macht. Seit 12 Jahren regiert er das südamerikanische Land, das wegen seiner Ölvorkommen eigentlich eins der reichsten sein könnte. Aber 80% der Einwohner lebt in Armut. Heute sind die Menschen zu Regional- und Parlamentswahlen aufgerufen. In den vergangenen Tagen wurden mehr als 70 Menschen, darunter auch bekannte Oppositionelle, festgenommen. Aus Verzweiflung und Angst hat inzwischen schon fast ein Viertel der Menschen das Land verlassen und dabei vieles zurückgelassen. Marie-Christine Böse.
Mayrin Reyes verkauft, was andere zurückgelassen haben. Erinnerungen, Praktisches und das ein oder andere Unnütze. Die Unternehmerin löst in Venezuela Häuser auf, das Geschäft brummt. Denn vor der Armut und politischen Unterdrückung flüchteten 8 Millionen, ein Viertel der Bevölkerung. Zur Politik will Reyes nichts sagen, nur zu ihrer Arbeit. Die Arbeit bewegt einen, man versetzt sich ja in die Lage der Menschen, die dort lebten, stellt sich ihre Geschichten vor. Vieles erzählt von Zeiten, als das erdölreiche Venezuela wohlhabend war. Heute stehen Häuser leer, weil ihre Besitzer keine Zukunft hier sehen. Venezuela abgewirtschaftet und autoritär regiert. Die Opposition ruft deshalb zum Boykott der heutigen Wahlen auf, die sie weder fair noch frei nennt. Bleib zu Hause, sagt etwa Maria Machado. Ihr Bündnis reklamiert den Sieg der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr für sich. Doch trotz Beweisen, trotz Druck von der Straße und aus dem Ausland, Machthaber Maduro regiert einfach weiter. Machado lebt dagegen im Untergrund. Deshalb glaubt kaum einer, dass der Tag heute etwas verändern kann. Das Volk soll 24 Gouverneure und 285 Parlamentarier wählen. Die Wahlbeteiligung liegt wohl unter 20%. Was erwarten Sie von den Wahlen? Nichts.
Nada. Nada.
Absolutamente nada.
Der Zweck der Wahl besteht darin, alles beim Alten zu lassen und dem Status quo eine gewisse Legitimität zu verleihen. Der Großteil der Posten, sagt der Politologe, wird, wie bisher, in Hand der Regierungspartei bleiben. Auch weil das Regime wieder Dutzende Oppositionelle eingeschüchtert oder festgenommen hat. Maduro weiß Militär und Institutionen hinter sich, verliert sein Regime die Macht, drohen vielen im Apparat Strafprozesse. Die Regierung spürt, dass es für sie am sichersten ist, sich weiter an die Macht zu klammern. Also tun sie das mit allen Mitteln. Ihre Kunden, sagt Mayrin Reyes, haben sich alle anderswo etwas aufgebaut. Freiwillig wird wohl keiner zurückkehren.
Und jetzt schauen wir auf weitere Nachrichten von heute mit dir, Konstantin.
In der polnischen Hauptstadt Warschau hat es heute 2 Großdemonstrationen gegeben. Eine Woche vor der Stichwahl um das Präsidentenamt haben die beiden Kandidaten ihre Anhänger mobilisiert. Der proeuropäische Warschauer Bürgermeister Trzaskowski hatte zum Marsch der Patrioten aufgerufen. Sein rechtsnationaler Rivale Nawrocki versammelte sich mit seinen Anhängern nur wenige hundert Meter weiter zum Marsch für Polen. In einer aktuellen Umfrage liegen beide Lager nahezu gleich auf. Vor fast 25 Jahren begann die rechtsextremistische Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund ihre rassistisch motivierte Mordserie. Jetzt gibt es das bundesweit erste Dokumentationszentrum zum NSU. Hinterbliebene der Opfer und Überlebende haben die Gedenk- und Bildungsstätte in Chemnitz eröffnet. Eine Ausstellung dokumentiert die Taten des NSU und die Versäumnisse der Ermittlungsbehörden. Außerdem werden die Geschichten der Opfer erzählt und es gibt Diskussionsrunden. Der NSU ermordete von 2000 bis 2007 insgesamt 10 Menschen. Bundesfinanzminister Klingbeil drängt auf eine Reform der Sozialversicherungen. Vor allem bei den Kranken- und Pflegekassen drohe ein Beitragssprung, sagte er der Bild am Sonntag. Dieser könne kurzfristig nur mit höheren Zuschüssen des Bundes vermieden werden. Das ist nach Ansicht von Klingbeil aber keine Dauerlösung. Und die Beiträge stabil zu halten, sei nun von allen Verantwortlichen Fantasie gefragt. Gejubelt wurde gestern schon reichlich, heute, nun am Tag nach dem Sieg beim DFB-Pokal, ist der VfB Stuttgart daheim von zehntausenden Fans begeistert empfangen worden. Das Team hatte Drittligist Arminia Bielefeld im Finale mit 4:2 geschlagen.
Flughafen Stuttgart am Nachmittag. Der Pokalsiegerflieger
zurück aus Berlin. Und VfB-Kapitän Karasor hatte ihn im Gepäck. Den DFB-Pokal. Nächste Station in der Heimat, der Empfang im Rathaus.
Der Erfolg gebührt der Mannschaft. Einfach eine unglaubliche Pokalserie gestartet. Für mich auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt.
Vom Rathaus ging es per Autokorso quer durch die Stuttgarter Innenstadt.
Das muss man auch sagen, muss man genießen, weil das ist was Besonderes. Die Fans sind die Besten. Und sieht man hier, was hier abgeht, ist so krass.
Emotionaler Abschluss der Stuttgarter Pokalparty. Auf dem Schlossplatz präsentierte das VfB-Team seinen Fans den begehrten Pott.
Die kleine Meerjungfrau in Kopenhagen zu besuchen, ist für Touristen natürlich ein Muss. Entstanden ist sie nach der Märchenfigur des dänischen Dichters Hans Christian Andersen. Es geht um ein zerbrechliches Wasserwesen, das niemals an Land gehen kann, es sei denn, es opfert sein Dasein im Meer und damit auch seine wundersame Flosse. Und während die Nixe sich dann schweren Herzens für menschliche Beine entscheidet, wollen immer mehr Menschen inzwischen mit einer sogenannten Monoflosse wie eine Meerjungfrau abtauchen. Auch dieses Wochenende bei einem besonderen Wettkampf in Wolfsburg, wo jede und jeder mitmachen konnte. Kevin Poveska.
Mehr als 100 Meerjungfrauen und Meermänner haben im Wolfsburger Badeland das Kommando übernommen zur ersten Weltmeisterschaft dieser Art. Mit dabei Oliver von Seelen aus Celle. Er ist 50 und damit der älteste Teilnehmer. Für ihn ist es das erste Turnier als Meermann. Im normalen Leben ist Oliver Elektroingenieur. Schon seit 20 Jahren ist er als Hobbytaucher mit der Monoflosse unterwegs.
Es ist ein Ganzkörper-Workout. Es hilft unglaublich, die Rückenmuskeln zu stärken. Besser als in irgendeiner Muckibude. Ich bin unglaublich gerne im Wasser. Allein das Schwimmen mit der Monoflosse und dem Mermaid Tail gibt ein ganz anderes Wassergefühl als beim normalen Schwimmen, wie man es sonst hat.
Dann heißt es, Flosse über die Füße und bereit machen.
Aufgeregt, aber ich muss zusehen, dass ich mich jetzt fokussiere.
Olivers Wettkampf beginnt. Erste Aufgabe, 30 Meter zu einem hilflosen Menschen tauchen und ihn danach an Land ziehen.
Die beste Zeit hier bisher.
Ernsthaft?
Ja. Wow.
Es geht nicht nur um Geschwindigkeit. Stück für Stück verwandelt sich Oliver zu einer Art Indiana Jones. Das Unterwasser-Fotoshooting steht an. Nicht nur Oliver genießt das Event. Aus aller Welt sind Meerjungfrauen und Meermänner nach Wolfsburg gekommen. Etwa aus der Schweiz, aus Thailand, Frankreich, Belgien und auch den USA. Ich kann einfach nicht glauben, dass es endlich soweit ist. Wir wissen es schon seit so vielen Monaten und wir haben so lange trainiert. Meine Vorstellungen wurden übertroffen. Ich bin so begeistert von all den Leuten, die ich hier getroffen habe. Alle sind einfach super freundlich. Ich freue mich einfach, hier zu sein. Für Oliver geht es im Becken weiter. In einigen Disziplinen auf Zeit, in anderen wird es kunstvoll. Insgesamt ist er zufrieden mit seiner ersten WM-Teilnahme.
Ich bin durch. Ich bin richtig durch gerade. Das ist ein harter Sport. Und zufrieden bin ich mit mir. Ich habe das gegeben, was ich konnte.
Und so dürfte es wohl nicht das letzte Meermann-Event für Oliver gewesen sein.
Und als kleine Ergänzung noch, Oliver von Seelen hat Bronze gewonnen im Teamwettbewerb. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und gehen direkt weiter zu Pilar Bossmann. Pilar, Meereswesen haben es ja gerne nass. Wie gut passen denn deine Aussichten dazu?
Ja, es gibt zumindest mal ein bisschen Regen, aber insgesamt war es doch auch diesen Frühling viel zu trocken. Denn der Frühling 2025, der droht aktuell der trockenste seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881 zu werden. Bisher fiel in den Monaten März bis Mai gerade einmal oder nicht einmal 50% des Regens, der sonst da üblich wäre. Aktuell auf Platz 2 ist das Jahr 1893, dicht gefolgt von 2011. Und der Mai hat dieses Jahr ja noch 6 Tage, aber auch da ist es statistisch nicht so ganz gesehen, dass wir halt tatsächlich irgendwie noch mal einen Platz weiter hinten erreichen. Heute Nacht ist es jetzt meistens noch, ja, sind noch ein paar Schauer unterwegs und auch morgen gibt es immer mal wieder Schauer, vor allem an den Alpen regnet es mal länger, ansonsten einzelne Schauer und Gewitter. Die Temperaturen sinken heute Nacht meistens nicht unter den zweistelligen Bereich. Das heißt, 14 Grad bekommen wir am Oberrhein bis 8 Grad zum Beispiel in der Lüneburger Heide. Morgen steigen die Temperaturen dann auf 14 Grad in der Eifel und bis zu 22 Grad an der Oder. Am Dienstag im Nordwesten schon wieder dichte Wolken, teilweise auch stürmisch, ansonsten mehr Sonnenschein. Der Mittwoch wird für uns alle eher ungemütlich, auch wieder stürmisch, mit teilweise kräftigen Schauern und Gewittern bei maximal 22 Grad.
Dankeschön, Pila. Ja, das waren unsere Tagesthemen für heute. Hier geht es jetzt weiter mit Titel, Thesen, Temperamente.
Ja, und darin geht es unter anderem um die Tops und Flops des bedeutendsten Filmfestivals der Welt in Cannes.
Ja, und alles andere als ein Flop, sondern ganz, ganz viele Tops war deine besondere Zeit hier bei ARD aktuell, bei der Tagesschau und den Tagesthemen. Wir alle werden dich sehr, sehr vermissen, ich besonders. Wir haben hier vor 4,5 Jahren gemeinsam angefangen. Du bist ein so toller Kollege, aber ich bin mir ganz sicher, wir sehen uns irgendwann und irgendwie ganz bestimmt wieder.
Vielen Dank, Julia. Ganz bestimmt.
Konstantin, bleib bitte hier. Und wir sagen Ihnen jetzt gemeinsam zum allerletzten Mal in diesem Studio. Tschüss, einen schönen Abend.